Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, heute wieder zu Ihnen zu sprechen. Wer bin ich? Schwester Lucida Schmieder, Missionsbenediktinerin von Tutzing, hier in der Gemeinschaft Lumen Christi, im katholischen Evangelisationszentrum Meihingen. Heute wollen wir miteinander einen Weg gehen. Einen Weg, in dem es Entwicklungsphasen gibt. Und dieser Weg ist uns in exemplarischer Weise im Alten Bund berichtet. Ich möchte mit Ihnen gehen, diesen Weg, den der Jakob gegangen ist, als er den Erstgeburtssegen erschlichen hat und dann von dem erzürnten Bruder Esau fliehen musste. Von Angst gepeinigt wurde er geführt zur Gottesfurcht. Auch wir gehen immer wieder einen Weg mit unserem Gott. Wir sind getauft, wir nennen uns Christen. Wir schätzen das christliche Leben und wir wissen, dass alles darauf ankommt, dass wir mit unserem Gott immer tiefer, umfassender, ungestörter in Beziehung kommen. Beten heißt Leben. Wo Beten gelingt, da pulsiert Leben. Das Gebetsleben ist ein Beziehungsgeschehen. Es ist dynamisch, es ist auf Wachstum und Entwicklung angelegt. Es ist ein Weg, auf dem uns der Herr immer mehr zu einem Leben in Fülle führen will. Das geschieht in einem Prozess der Wandlung. Prozess kommt ja vom lateinischen Verb procedere, vorankommen, vorangehen. Dieses Vorangehen im geistlichen Sinne bedeutet, wir kommen unserem Herrn Jesus Christus immer näher. So wie Johannes der Täufer gesagt hat, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Auf diesem Weg geschieht Verwandlung, aber echte Verwandlung kann nur dort geschehen, wo wir uns der Führung Gottes überlassen. Denn Gott in seiner Güte und unfassbaren Liebe will an uns handeln, will in uns wirken und durch uns wirken. Und je mehr wir es wagen, uns selbst, unser aufgeblähtes Ego, diese Verkrümmung unseres innersten Wesens aufgeben, es loslassen auf Christus hin, umso mehr werden wir in die Tiefen unseres eigenen Herzens geführt, wo Christus selber jedem Einzelnen von uns begegnen will. Es ist erstaunlich, dass gerade diese schon erwähnte Weg- und Begegnungsgeschichte des Alten Bundes für uns heute in der ganzen tiefen Wirklichkeit aufleuchten kann. So möchte ich Ihnen die Erzählung von Jakobs Traum im Buch Genesis 28, 10 bis 22 vortragen. Wir wollen mit dem Herzen hören und auch erspüren, was bewegt uns, wenn wir diese Worte Gottes hören. Kapitel Genesis, Kapitel 28, 10 bis 22. Jakob zog aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn, und er sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bethel, Gotteshaus. Jakob machte das Gelübde: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben. Die biblische Erzählung beschreibt Jakob als einsamen Wanderer, der vor seinem erzürnten Zwillingsbruder Esau auf der Flucht ist. Weil er sich den Erstgeburtssegen seines Vaters Isaak auf Anraten seiner Mutter Rebekka mit List erschlichen hatte, musste er jetzt vor seinem Bruder fliehen. In dieser Situation ist er völlig isoliert und einsam. Stellen Sie sich vor, den ganzen Reichtum seines Vaters musste er seinem älteren Bruder zurücklassen. Was ihm blieb, war allein der große Segen, der ihm in dieser Situation aber noch unbekannt und auch unerreichbar schien. Jakob steht unter einem furchtbaren Druck der Ungewissheit und des Ausgestoßenseins, der Heimatlosigkeit. Angst und Not liegen auf ihm. In diesem Zustand geht er von Beersheba nach Haran, eine dunkle Vergangenheit zurücklassend, geprägt von Angst, von Misstrauen. Und er geht einer ungewissen, auch wieder dunklen Zukunft entgegen. Ein Weg, den wir mit Krise bezeichnen können. Durch und durch, gebeutelt, erschüttert, ohne konkrete Hoffnung, im Rücken die Angst. Und in diese Notsituation, in diese Angst und Beengung hinein, kommt Gott Jakob entgegen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wenn wir in einer solchen Dunkelheit sind, wenn wir von Ängsten geplagt oder durch notvolle, bedrohte Geschehnisse geschüttelt werden, wissen wir, Gott kommt in diese Ängste hinein. Gott kommt dem Jakob entgegen. Gott kommt immer mitten in die reale Not und zeigt sich dem Notleidenden. Wie macht er das beim Jakob? Er schenkt ihm einen Traum. Was darf denn Jakob sehen? Er sieht eine Treppe, eine Art Himmelsleiter, die auf der Erde steht und weit in den Horizont bis in den Himmel reicht, soweit das Auge sehen kann. Auf ihr steigen Engel auf und nieder, und die Engel sind sichtbarer Ausdruck der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Und in ihrem Niedersteigen und wieder Aufsteigen ist eine wunderbare Bewegung zu erkennen. Eine Dynamik der Zuwendung. Und am Ende der Leiter steht der Herr, der ihm mit diesem Hoffnungsbild zugleich ein Verheißungswort zuspricht. Denn diese nächtliche Offenbarung enthält zwei Elemente, eine Schau und ein Gotteswort. Noch einmal, da ist einer auf dem Weg, geplagt von Ängsten, bedroht, einsam, isoliert, ausgestoßen. Da ist der treue Gott. Und mitten in die Erschöpfung, in die Müdigkeit hinein, mit einem Stein unter dem Kopf, kommt Gott entgegen und schenkt ihm diese nächtliche Begegnung. Wir wollen einmal die Schau miteinander betrachten. Im Mittelpunkt dieser Schau, wir könnten auch sagen Vision, diesem Bild, diesem Hoffnungsbild, steht das Symbol der Leiter. Das hebräische Wort Sulam ist von Aufschütten, Salal, abgeleitet und meint einen aufgeschütteten Tempelaufgang, wie sie aus dem babylonischen Gebiet bekannt sind. Mit dieser Rampe wird Unüberwindliches erreichbar. Die enorme Distanz zwischen Gott und Mensch wird gleichsam überbrückt. Die Rampe, der aufgeschüttete Tempelaufgang oder die Leiter, wie wir sagen, sie ist ein Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen der irdischen Realität und der göttlichen Transzendenz, dem Überirdischen. Ganz wichtig ist, dass die Initiative für die Überbrückung nie vom Menschen ausgehen kann, sondern sie kommt immer ganz von Gott. Gott setzt den ersten Schritt. Er ergreift die Initiative. Er wendet sich Jakob zu, noch bevor sich Jakob ihm zugewandt hat. Ich möchte, dass sie sich das einprägen. Gott ist immer auf dem Weg zu uns. Er hat immer schon diese Rampe, diese Leiter für uns aufgestellt. Aber er braucht jetzt unsere Offenheit. Er braucht uns als Menschen, die jetzt seine Zeichen auch sehen wollen. Aber wir dürfen uns trösten. Der Jakob hat nur Angst gehabt. Er war nur erschöpft, er hat sich nur hingelegt. Und Gott hat ihm das gezeigt. Ich bin überzeugt, jedem von uns, der in einer solchen angstvollen, notbesetzten Situation ist, kommt Gott entgegen. Vielleicht erinnern wir uns an solche Situationen. Vielleicht entdecken wir das leise Zeichen oder auch das ganz spürbare, sichtbare, spürbare, wie ich schon sagte, Zeichen der Gegenwart Gottes. Die Himmelsleiter ist auch ein Zeichen für die Entwicklungsstufen in der Beziehung zu Gott. Wie das körperliche Wachstum des Menschen bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt und sein Leben von der Geburt bis zum Tod Entwicklungsphasen aufweist, die nicht übersprungen oder manipuliert werden können, so kennt auch das geistliche Leben eine stete Entwicklung. Grundsätzlich verläuft diese in einem schrittweisen Ab- und Aufstieg. Gott steigt zu uns herab und nimmt den Menschen mit sich hinauf. Und nun kommt ein Paradox. Je tiefer wir in die eigene Problematik und Sündhaftigkeit hinabsteigen, je ehrlicher wir die eigene Heilungsbedürftigkeit und Niedrigkeit anschauen und versuchen, sie in der Kraft Gottes anzunehmen, umso mehr kann sich uns diese himmlische Wirklichkeit eröffnen. Je mehr wir bereit sind, in die Abgründe unserer Existenz einzutauchen, in das, was uns ja als Enttäuschung und auch als bedrohlich vorkommt, auch wo wir eigene Schuld oder durch die Schuld der anderen verletzt worden sind, je mehr wir das auch anschauen und Gott überlassen, kann seine befreiende Gnade durchbrechen. Der Himmel ist in jedem von uns, wenn wir den Mut haben, ehrlich in die eigene Not hinabzusteigen und sie Gott hinzuhalten. Das ist ein Schlüssel für das gelingende Beten und gelungene Leben. Ich möchte ganz kurz noch einmal sagen, nur nichts verdrängen oder überspielen oder meinen, um Gottes Willen, das darf nicht sein bei mir. Doch von Gott her darf alles sein, wie es war. Aber bitte nicht aus eigener Kraft das lösen oder erlösen wollen. Keine Selbsterlösung, keine Selbstgerechtigkeit, die selbst sich gerecht machen will, sondern das demütige Eingestehen. So bin ich, Herr. Aber du bist der Retter, du bist der Befreier, du bist der Heiland und Erlöser. Und die auf- und niedersteigenden Engel sind Zeichen dieses göttlichen Eingreifen. Sie sind die Boten Gottes. Nun, darüber hinaus verweist die Leiter auf den heiligen, treuen Gott, der in seinem unzugänglichen Geheimnis Jakob sehr nahe ist und ihn bereits vor jedem Wort angesprochen hat. In diesem Bild, in dieser Schau geschieht bereits Kommunikation. Jakob darf schauen und erkennen, Gott ist da. Ich bin ja nicht ausgestoßen und isoliert. Ich bin vielmehr von ihm gehalten und getragen. Diese Schau, diese Vision schenkt ihm Ruhe, Gelassenheit, Kraft und Sinn. Sie gibt Jakob in seiner Angst und Hoffnungslosigkeit eine Zukunft und eröffnet einen neuen Raum des Dialogs mit Gott. Die einzelnen Sprossen dieser Leiter sind wie Tore, die zu einer neuen Gotteserkenntnis, zu einer tieferen Gottesfurcht, zu Weisheit und Liebe führen. In unserer christlichen Tradition wird die Himmelsleiter verschieden gedeutet. Manche Kirchenväter sehen in ihr ein Bild der Vorsehung. Das liegt auch sehr nahe. Gott ist in seiner wunderbaren Vorsehung ganz verbunden mit seinen Geschöpfen und durch den Dienst der Engel übt er diese Vorsehung aus. Andere geistliche Lehrer wiederum erkennen in der Himmelsleiter ein Symbol für die Jungfrau Maria. Durch Maria ist der Sohn Gottes in unserer Welt hinabgestiegen und hat Fleisch angenommen, damit uns Menschen der Aufstieg zu Gott erschlossen werde. Maria wird so die Himmelsleiter genannt. Sie ist wie ein Zugang zum Geheimnis Gottes. Durch ihr Ja-Wort, durch ihre ganze Person, die sich total geöffnet hat für Gottes Verheißungen, Herausforderungen, ist es ermöglicht worden, dass in ihr Christus zur eigentlichen Brücke zwischen den Menschen und dem ewigen Vater geworden ist. Jakob empfängt im Traum die Zuwendung Gottes als Hoffnungsbild. Ich bin nicht allein. Und wir haben dieses Hoffnungsbild, das Gott uns schenkt durch die Heilige Schrift, in denen damals die biblischen Menschen von Gott geführt worden sind, ist uns ja heute durch den Heiligen Geist dieselbe Hoffnungskraft geschenkt. Denn Gottes Wort bewirkt, was es sagt. Darum möchte ich Sie ermutigen, dieses Hoffnungsbild immer dann im Herzen aufleuchten zu lassen, durch den Heiligen Geist, durch Ihr Bitten und Flehen zu Gott, durch Ihre Offenheit, damit auch Ihnen neue Zukunft, neue Freude, neue Kraft und neues Vertrauen geschenkt wird. Noch etwas. Durch diese eindrückliche Vision will Gott dem Jakob eine besondere Verheißung, die jetzt ins Wort gekleidet wird, schenken. Das Gotteswort, das diese Vision begleitet, hat drei spezifische Elemente. Als erstes bekennt sich der ewige Gott zu dem kleinen Jakob, zu seinem armseligen Geschöpf. Und der ewige Gott identifiziert sich mit der Familie des Jakob, mit der ganzen Familiengeschichte, mit den Vorfahren. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Gott schenkt Jakob eine persönliche Begegnung. Und eine solche Zuwendung, dass Jakob Gott ganz nahe spüren darf. Er ist mit meinem Vater Isaak, er ist mit meinem Großvater Abraham. Er gehört zu uns, wir gehören zu ihm. Dann kommt ein zweites Element. Gott erneuert die Verheißung, und schenkt dem Jakob, ich möchte nur daran erinnern, das Wort Jakob heißt ja Schlitzohr. Er hat ja den Erstgeburtssegen erschlichen, hat List angewandt. Es war ja eine Täuschung dabei. Es war ja nicht rein und lauter, durchlässig, rechtschaffen. Und Gott erneuert die Verheißung des erschlichenen Erstgeburtssegens ohne Abstriche. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Dahinter steht natürlich auch eine Fügung und Vorsehung Gottes. Weil der Zwillingsbruder Esau die Worte Gottes und auch die Worte seiner Eltern, seiner Mutter, seines Vaters, die Gebote Gottes gering achtete und es nicht so genau nahm. Ein schnelles Linsenmus und den Hull, um die Gier des Hungers zu stillen, war ihm wichtiger als der Erstgeburtssegen. Und da hat sich dann schon herausgebildet, mit Gott kann man nicht spielen. Wenn du den Segen willst, brauchst du auch ein offenes Herz, das dem nicht sichtbaren Segen einen Wert beimisst und auch die Fähigkeit zu verzichten auf die schnelle Erfüllung jeder Befriedigung. Das nur in Klammern. Gott steht zu Jakob als dem Geängstigten, dem Flüchtigen, dem Fersenhalter und, wir können sollen es ruhig benennen und bekennen, und dem Betrüger. Er nimmt ihn und seine dunkle Vergangenheit ganz an und spricht ihn an als seinen vielgeliebten Sohn. Er verheißt ihm einen Segen, der in seiner Fülle alles bisherige übersteigt. Nachkommenschaft so zahlreich wie der Staub auf der Erde, so im Vers 14. Schließlich wird Jakob durch dieses Wort des Herrn ganz durchströmt von Gottesfurcht. Seine Angst und Beklemmung, seine Menschenfurcht, seine innere Not sind geschwunden. Wirklich. Der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Gibt es so etwas auch bei uns, dass wir tief im Herzen eine solche Ehrfurcht spüren vor der Gegenwart Gottes, in seinem Wort, im Sakrament, in einer Begegnung mit ihm, auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft von Glaubenden. Ehrfurcht bedeutet Staunen vor der wirkmächtigen, liebenden Gegenwart unseres Gottes. Lassen wir uns hineinziehen in dieses Staunen. Mit dieser Kraft, die bereits im Herzen des schlafenden Jakob wirkt, lässt Gott Jakob aufwachen. Und nun hätte ja Jakob, wie er aufwacht, sagen können, das sind dieselben Steine, da ist diese Wüste, das war ja alles nur ein Traum, ich sehe nichts anderes. Aber nein, Jakob hat nach innen geschaut. Wie gut ist es, wenn wir beim Aufwachen zunächst mal nach innen schauen. Herr, was hast du mir in dieser Nacht geschenkt? Du bist gegenwärtig, in jedem von uns ist der Herr gegenwärtig. dass wir nicht sofort auf das Problem starren, das uns heute vielleicht erwartet. Jakob ergreift die dargebotene Hand Gottes und hält sich fest an dieser Verheißung. Er nimmt den Stein, auf den er sich so resigniert und traurig gelegt hatte, und stellt ihn als Steinmal, als Erinnerungszeichen, auf. Gießt Öl, als ein Symbol, ein Zeichen der Stärke darüber. Aus dem Stolperstein, dem Stein des Anstoßes, dem Stein der Niedergeschlagenheit, dem Stein des Widerspruchs, wird durch die Begegnung mit Gott in Wort und Bild ein Gedenkstein. Durch diese Geste der Salbung wird gleichsam dieses Zeichen des Steines gewürdigt. Er wird zu einem heiligen Stein, einem Stein, der die Gegenwart Gottes erinnern soll. Dann bindet sich Jakob in einem dreifachen Versprechen an Gott, an sein Heilshandeln. Er will sich jetzt fortan ganz auf Gott und seine Führung einlassen. Er sagt, Jahwe soll mein Gott sein. Wie wirksam und beglückend wäre es, wenn wir frühmorgens schon beim Aufwachen sagen, Gott soll mein Gott sein. Jesus Christus ist mein Herr. Ich will mich seiner Führung überlassen, heute. Und dann kommt das Zweite. Ich will mich ihm gegenüber dankbar erweisen. Jakob will also ein Gotteshaus bauen, eine Stätte der Gottesverehrung, ein heiliger Ort, der für andere zugänglich ist. Und als Drittes will er Gott von seinem Reichtum, von allen materiellen Werten, von Geld und Gut den Zehnten geben. Er will also alles teilen, was Gott ihm gibt und auch für die anderen damit da sein. Das ist die Frucht der Gottesbegegnung, das ist Frucht echten Betens, echter Gottesbeziehung. Jakobs Weg ist ein Wachstumsprozess. Er musste durch viele Enttäuschungen, widrige Umstände, Ängste und Hindernisse und Schuld hindurch. Und er hat diese erbarmende Zuwendung Gottes erfahren. Und mit dem Abstieg in die eigene Ohnmacht, in die eigene Not, konnte er die dargebotene Hand Gottes ergreifen, die ihm den Aufstieg ins Leben ermöglichte. So leuchtete ihm eine neue Perspektive auf. Ich werde leben. Und ich werde Jahwe dienen und ich werde immer wieder von ihm geführt und ich werde seine Hilfe empfangen, denn die Zusage gilt, ich binde mich an ihn. Jahwe, sein Gott, steht im Mittelpunkt. Das ist es, was auch Gott uns schenken will. Stelle du mich in den Mittelpunkt deines Herzens, deiner Lebensgeschichte, deines Tages, deines Planens. Wir wissen ja, durch Jesus Christus ist diese erbarmende Liebe Gottes so spürbar nahe geworden. Stell du mich in dein Herz, in die Mitte. Und du wirst sehen, wie ich dich durch diesen heutigen Tag führe, durch diese Nacht. Was Jakob geschenkt wurde, ist für uns doppelt und dreifach geschenkt durch Jesus Christus. Denken Sie nur, ich möchte jetzt die Parallele ziehen zum neutestamentlichen Geschehen der Auferstehung, als die zwei frustrierten Jünger Jesu weg von Jerusalem flohen, weil das ein grausamer Ort war, wo Jesus wie ein Verbrecher hingerichtet worden ist und alles jetzt hoffnungslos und in ein einziges Scheitern gemündet ist, wie sie nach Emmaus fliehen, kommt Jesus nicht nur in der Schau, nicht nur im Wort, sondern in seiner Person als Auferstandener und erklärt ihnen das Wort Gottes. Und ihr Herz brennt. Und er lässt sich einladen. Und die Jünger sind auch wie Jakob, so, dass sie ihre Not ausgesprochen haben und jetzt das Angebot ergreifen und ihn einladen. Bleib doch bei uns, es wird doch schon Abend werden. Und so dürfen sie erkennen, wer der Auferstandene ist. Es gingen ihnen die Augen auf und sie wurden verwandelt, sie wurden hineingenommen in den Segen der Auferstehung und mit dieser Auferstehungskraft konnten sie zurück in dieselbe Situation und konnten Zeugnis geben von dem Herrn, der sie in seiner erbarmenden Liebe wie neu geschaffen hat. Und das ist es, was auch Gott uns anbietet. Er zeigt uns, du als Getaufte hast den Himmel in dir. Den Auferstandenen, der durch seinen Geist immerfort betet in dir. Lass es geschehen und glaub an die Treue Gottes. So möchte ich zum Schluss mit Ihnen allen beten. Gott, du bist treu. Du verlässt keinen, den du erwählt hast. Mitten in der ausweglosen Situation öffnest du dem bedrängten Jakob deinen Himmel und sprichst ihm Kraft und Fruchtbarkeit für die Zukunft zu. Erleuchte auch unsere Herzen, damit wir deine Gegenwart wahrnehmen, an sie glauben und erkennen, was du uns geschenkt hast und zu welcher Hoffnung und Fruchtbarkeit wir berufen sind. Amen. Ich danke Ihnen für Ihr Hören und wünsche Ihnen eine fruchtbare, von der österlichen Begegnung Jesu Christi geprägte